Darum können wir nicht über alles so ausführlich sprechen, aber wir können gemeinsam auf ein paar der wichtigsten Punkte schauen. Der Hebräerbrief betont diesen herrlichen Christus, den wir sehen müssen. Wir müssen alle Christus kennen. Wenn wir Hebräerbrief lesen, dann werden wir erkennen, dass der Schreiber ein sehr vollständiges Verständnis und Erkenntnis von diesem Christus hatte. Und außerdem kannte der Schreiber das Wort Gottes sehr gut. Im ganzen Hebräerbrief hat er das Wort der Schrift zitiert. Wir sollten nicht denken, dass 1. Buch Mose bis Maleachi das Alte Testament ist. Es ist die Schrift. Es ist Gottes Wort, in welchem er diesen herrlichen Christus uns offenbaren möchte. Wenn wir Gott dienen wollen, müssen wir den Herrn kennen. Müssen wir ihn im Wort kennen. Dafür brauchen wir Offenbarung. Aber wir müssen auch in die Erfahrung hineinkommen. Darum benutzt er ein paar wenige Worte in Kapitel 1 und 2, um Christus in einer sehr reichen Weise zu beschreiben. Wir können uns das nochmal anschauen. Betreffend unseres Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, der einzig Geborene von Gott. Und er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Unser Herr Jesus Christus ist nicht nur unser Erretter, aber er hat den Status als einzig geborener Sohn vom Vater. Darum hat er auch den Status, Gott zu sein. Es steht hier geschrieben, zuallererst hat Gott ihn zum Erben aller Dinge gesetzt, in Vers 2, und durch den er auch das Universum gemacht hat. Und er hält auch alles, er trägt auch alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das spricht von unserem Herrn Jesus, der Gott ist, und dass alle Dinge von ihm und zu ihm hin geschaffen wurden. Wir müssen, wie soll ich das erklären? Er ist so ein großartiger Christus. Er ist der allmächtige Herr. Allmächtig, und er hat alle Dinge erschaffen. Das ist keine kleine Sache. Und den Christus, den wir heute kennen, ist ein sehr großartiger Christus. Er ist Gott selbst. Das ganze Universum wurde durch ihn erschaffen. Darum steht hier in Vers 10: Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Alle Dinge wurden von ihm erschaffen und auch für ihn erschaffen. Darum sehen wir, dass dieser Christus nicht so klein ist. Denkt nicht, ja, es ist ausreichend, dass er lebt und dass er unser Retter ist. Nein, das stimmt nicht. Kolosser sagt uns, dass alle Dinge von ihm, durch ihn und zu ihm hin erschaffen wurde. Christus ist zu wunderbar. Ohne ihn gäbe es kein Universum. Wir müssen erkennen, dass unser Herr Jesus Christus nicht so klein ist, wie wir es oft denken. Aber wir sollen ihn als so einen großen, großartigen kennen. Das ganze Universum ist durch ihn erschaffen. Sagt mir, wollt ihr nicht durch ihn leben? Ihr sagt vielleicht, okay, die alte Schöpfung wurde von ihm erschaffen. Und was ist mit der neuen Schöpfung? Wer baut die Gemeinde in Bangkok auf? Sagt es mir. Wer baut die Gemeinde in Bangkok auf? Es sollte auch er sein. Er hat die alte Schöpfung geschaffen. Und die neue Schöpfung wurde auch von ihm erschaffen. Außerdem wird er auch alles ererben. Es ist sehr wunderbar. Und wie sieht es aus mit uns? Was sollen wir ererben? Wir werden auch alle Dinge ererben in Christus. Wir werden alle Dinge erben in Christus. Gebt nicht euer Leben und arbeitet so hart, um Geld zu verdienen und alles euch unter den Nagel zu reißen. Ihr wollt vielleicht so viele Sachen gewinnen heute, aber am Ende, wenn der Jesus zurückkommen wird, dann werdet ihr gar nichts mehr übrig haben. Ihr müsst eine Sache klar erkennen, weil das Wort der Schrift sagt, dass wir Gläubige, die Kinder, Söhne Gottes geworden sind, die in Christus hineingetauft sind, dadurch wurden wir Abrahams Nachkommenschaft. Und das bedeutet, wir sind Isaak. Und Isaak bedeutet, wir werden Erben sein. Um alle Dinge zusammen mit Christus zu erben. Das ist keine kleine Sache. Denk nicht, dass nur wenn du heute gierig bist und alles kleinen Sachen hier und dort gewinnen willst, dann wirst du später das Erbe verlieren, das Gott dir geben will. Denke daran, Gott hat Christus bestimmt, alle Dinge in Zukunft zu ererben. Nicht in dem Status als Gott, sondern es ist in seinem Status als Mensch, in dem er alles ererben wird. Deswegen ist der einzig geborene Sohn Gottes Gott, der alles erschaffen hat, aber er wurde Fleisch und er starb und ist auferstanden und er wurde der erstgeborene Sohn Gottes in der Auferstehung, um alle Dinge zu ererben. Weil die ganze Schöpfung Gottes wurde geschaffen, um vom Menschen regiert zu werden. Darum müssen wir heute schätzen, dass wir Menschen sind. Die Bibel sagt, die Zukunft der Welt ist nicht den Engeln übergeben. Willst du lieber ein Engel sein oder ein Mensch? Als ein Mensch musst du von Neuem geboren werden. Ohne wiedergeboren zu sein, dann ist alles vorbei. Du wirst gar nichts haben am Ende. Darum spricht der Anfang von Hebräerbrief davon, dass dieser Christus der Sohn Gottes ist, und alles ererben wird. Und indirekt sagt es auch, dass wir, die wir ihm gehören und in Christus hineingetaucht wurden, dass wir alle Dinge ererben werden, zusammen mit ihm. Das ist genau das, was Römer 8 sagt. Wir werden Miterben Christi sein. Ein Miterbe Christus werden wir sein. Weil unser Herr will nicht alles für sich ererben, alleine. wenn er alles nur für sich haben und erben möchte, was würde es für uns bedeuten? Aber wir sind sein Leib. Wir wurden in Christus hineingetaucht. Und wir haben Teil an seinem Status des Erstgeborenen. Wir haben Teil an seinem Status als des einziggeborenen Sohnes Gottes. Ja, was willst du heute noch gierig erreichen? Willst du viel Geld erreichen und dieses und jenes gewinnen? Wie viel kannst du mit deinen Händen, mit deinen zwei Händen dann fassen? Aber in der Zukunft wirst du alle Dinge erben mit Christus. Reicht dir das nicht? Ist das nicht genug? Ist dir das nicht genug? Darum müssen wir ihn in einer guten Weise suchen und ihm nachjagen. Obwohl wir arbeiten müssen und unsere Verantwortungen haben als Menschen heute, soll unser Herz nicht bei diesen ganzen Sachen sein. Wir werden Miterben mit Christus sein, um alle Dinge zu erben. Alle Dinge wurden von Christus geschaffen, in seinem Status als Gott. Was können wir denn erschaffen? Sagt es mir bitte. Wir können ihm in keiner Weise helfen. Er hat alles erschaffen und es wird auch gehalten durch das Wort seiner Kraft. Seine Kraft ist zu groß. Die Kraft und die Autorität in seinem Wort ist so groß, dass es das ganze Universum zusammenhalten kann. Schaut nicht herab auf unseren Christus. So, heute ist die Gemeinde die neue Schöpfung. Wer hält denn diese aufrecht? Haben wir diese Kraft? Darum, was immer Menschen schaffen werden, das wird am Ende alles zusammenbrechen. Oft denken wir vielleicht, wir sind sehr fähig und wissen, wie wir Botschaften geben, organisieren und alle Sachen machen, anleiten und managen. Wir wollen die Könige sein und am Ende wird alles zusammenfallen. Das ist wirklich so. Wir sollten auch das sehen. Ohne ihn gibt es nichts. Wenn die Gemeinde vom Menschen zusammengehalten und aufrechterhalten wird, schon vor dem Ende wird alles zusammenfallen. So, Geschwister, ihr müsst diesen Christus kennen. Ich brauche das nicht zu sehr auszuführen, aber ein bisschen muss ich darüber sprechen. Vers 11 sagt, sie werden vergehen. Du aber bleibst. Himmel und Erde, sie werden alle veralten, wie ein Gewand. Alles wird alt, wird veralten. Denk nicht, die Gemeinde kann nicht alt werden. und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Himmel und Erde. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Lob den Herrn. In den nächsten Versammlungen werden wir sehen und herausfinden, dass die Gemeinde vollständig von ihm erbaut wird, nicht von Menschen. Es ist nicht das, was Menschen machen können. Und es gehört auch nicht zu dieser Schöpfung. Was können wir Menschen denn überhaupt tun? Wir können nur irdische Dinge tun. Aber die himmlischen Dinge wurden von ihm erschaffen. Und die Gemeinde kann auch nur von ihm erschaffen werden. Darum müsst ihr hier sehen, dass bei seinem Erschaffen des neuen Jerusalems, des himmlischen Jerusalems, wird er keine irdischen Dinge benutzen und gar nichts, was Menschenhände schaffen können, um ihm zu helfen. Das werden wir später noch sehen. Weil Menschen sich verändern können. Änderst du dich nicht? Menschen ändern sich ständig. Und Menschen werden auch alt. Heute liebst du vielleicht den Herrn sehr arg, sehr stark. Heute Morgen, am Morgen liebst du den Herrn und am Abend liebst du diese Welt. So, du veränderst dich sehr schnell. Das ist die Wahrheit. Nur unser Herr Jesus ändert sich nicht. Er muss sich auch nicht verändern, weil er perfekt ist. Er muss sich nicht verändern. Aber wir müssen uns verändern. Und manchmal verändern wir uns zum Guten und manchmal zum Schlechten. Herr Jesus. Nachdem ich durch die letzten 50 Jahre Gemeindeleben gegangen bin, habe ich Gemeinden hoch und runter gehen sehen. Dann erholen sie sich wieder, dann geht es wieder runter. Und es ändert sich ständig. Und am Ende, in was hat es sich geändert? Was ist es geworden am Ende? So, wir müssen wissen, dass nur er sich nicht ändert. Wenn die Gemeinde von ihm aufgebaut wurde, dann wird sie bleiben. In Bezug auf dieses Universum und die Erde wenn der Herr nicht unveränderlich wäre, dann wüsstest du nicht mal mehr, ob morgen die Sonne überhaupt noch aufgeht. Dann würde alles zusammenfallen. Es ist gut, dass er treu ist und sich nicht verändert. Alles ändert sich. Wir können uns auch verändern, vielleicht. Denk nicht, dass Menschen sich nicht verändern können. Es ist nicht einfach, sich zum Besseren zu ändern, aber es ist einfach, sich zum Schlechteren zu ändern. Es ist schwierig. Es ist schwierig, sich neu zu machen und zu verändern, aber es ist einfach, alt zu werden. Es ist nicht einfach, neu zu werden. Wenn du neu werden willst, dann brauchst du den Herrn Jesus in dir, der dich erneuert. Ansonsten ist der alte Mensch wirklich hilflos. Die Hauptsache, die wir jetzt sehen müssen, ist, Hebräerbrief spricht über viele Dinge, aber er bringt uns auch zu einem Hauptpunkt. Wir Christen, alle Geschwister, genießen alle die Errettung. Und wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, dann erinnern wir uns an den Tod des Herrn. Herr, wir danken dir, ich danke dir, dass du für mich gelitten hast. Ich glaube, wenn wir so sprechen, mit ihm sprechen, schätzt er es nicht so sehr, weil er nicht gekommen ist, um nur für dich zu leiden. Am Kreuz. Ihr könnt euch erinnern, als er am Kreuz hing, da haben manche Frauen geweint. Was hat Jesus gesagt? Danke, dass ihr über mich weint. Danke, danke, dass ihr über mich weint. Was hat er gesagt? Töchter Jerusalem, warum weint ihr über mich? Weint über euch selbst. Weint nicht über mich. Nein. Als er gestorben ist, ist er wieder von den Toten auferstanden. Und nach 50 Tagen ist er in den Himmel aufgefahren und wurde dort gekrönt. Und du denkst nur an seine Leiden? Das bedeutet jetzt nicht, dass du nicht an seine Leiden mehr denken sollst. Sag nicht, oh, John will nicht, dass wir an seine Leiden denken. Nein, aber ihr müsst das ganze Bild sehen. Weil Gottes Ziel ist, Christus, seinen erstgeborenen Sohn, ganz zum Thron zu bringen, um ihn dort als König niederzusetzen. Das ist das Ziel unserer Errettung. Gott möchte ein Königreich erlangen. Er möchte Christus auf den Thron setzen. Das ist viel zu herrlich. Es bedeutet nicht, dass wir seine Errettung verachten. Aber die Erlösung ist nicht das Endziel. Unsere Herrlichkeit ist auf dem Thron. Hebräerbrief möchte uns dorthin bringen. Ja, wir danken dem Herrn sehr, dass er für uns gestorben ist, aber er ist auch auferstanden. Und er ist auch für uns auferstanden, nicht nur für sich selbst. Außerdem ist er auferstanden, um einen neuen Menschen hervorzubringen. Und er ist in den Himmel aufgefahren. Das sagt er hier in Kapitel 1. Hier steht geschrieben, nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, ist das alles? Ja, lobt den Herrn. Er hat uns von unseren Sünden gewaschen und dafür danken wir ihm. Aber was passiert denn danach? Was kommt danach? Ist das denn genug? Er hat unsere Sünden abgewaschen. Ist das denn alles? Nein, das ist nicht alles. Was kommt noch? Das stimmt. Hier steht geschrieben, als er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, hat er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe niedergesetzt. und ist umso viel mehr geworden als die Engel, wie er einen höheren Namen ererbt hat als sie. Viele Ausleger der Bibel fragen sich, warum gibt es hier einen Vergleich von Jesus und den Engeln? Es gibt einen Grund dafür, das steht in Kapitel 2, Vers 5. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt untertan gemacht, von der wir reden. Denke nicht, es gibt nur diese Welt und wenn diese Welt vorbei ist, dann kommen wir alle in den Himmel. Nein, wenn der Herr wiederkommt, wenn das tausendjährige Reich kommen wird, das ist die zukünftige Welt. Glaub nicht, ich weiß nicht, ob ihr oft an diese zukünftige Welt denkt, weil ihr so diese heutige Welt seht. Aber in eurem Herzen denkt ihr an die zukünftige Welt? Kein Wunder, sagt Petrus, dass wir viel zu kurzsichtig sind. Wir sehen immer nur, was vor unseren Augen ist. Aber wir denken nie an die zukünftige Welt. Die zukünftige Welt ist viel, viel herrlicher. Denn nicht Engeln hat er zukünftige Welt untertan gemacht, von der wir reden. Diese Welt ist sehr wichtig. Sie ist zu wichtig, weil die Bibel uns zeigt, dass, obwohl es nicht so offensichtlich und eine klare Offenbarung ist, aber dennoch sagt Jesaja 14, und auch Hesekiel 28 spricht es von der voradamitischen Schöpfung, dass Gott es den Engeln gegeben hat, darüber zu regieren. Darum wird hier die zukünftige Welt erwähnt, die nicht Engeln untertan gemacht wird, sondern für uns, dass wir darüber herrschen dürfen. Das ist zu wunderbar. Wenn uns das heute egal ist und wir immer noch in unserem Fleisch leben und in unserem Selbst leben wollen und unsere eigene Arbeit tun wollen und uns gar nicht darum kümmern, und uns gar nicht um unser geistliches Leben kümmern und nicht wachsen und nicht in das Bild Christi umgewandelt werden, dann werden wir vielleicht gar keinen Anteil haben in der zukünftigen Welt. Deswegen sagt es hier, Gott hat nicht Engeln die zukünftige Welt untertan gemacht. Warum hat Gott zunächst den Engeln untertan gemacht? Du kannst ihn gerne fragen, wenn er zurückkommt. Aber der Erzengel ist gefallen und wurde zu Satan. Denk nicht, dass die Engel keine Probleme haben. sie sind sogar problematischer, als wir es sind. Deswegen ist die heutige Welt in der Hand des Bösen. Deswegen ist diese Welt in so einem großen Durcheinander. Und selbst wir Christen sind alle durcheinander. Deswegen, wenn wir Christen in unserem Fleisch leben, dann sind wir von Satan betrogen. Und wir haben unsere Kräfte mit seinen vereint und werden von ihm benutzt. Heute gibt es einen geistlichen Krieg. Wir sind in einem geistlichen Krieg heute. Denkt nicht, es ist so einfach, Christ zu sein. Weil unser Kampf ist mit den Mächten der Finsternis in den Himmeln und den bösen Geistern. Wir sind in einem Krieg. Wir kämpfen. Wenn du nicht kämpfen möchtest, dann wirst du von Satan benutzt, um gegen die Gemeinde zu kämpfen und sie zu zerstören. Denk nicht, dass das eine kleine Sache ist. Du kämpfst du gegen die Mächte und Gewalt in der Luft oder gegen die Brüder und Schwestern in der Gemeinde? Werde nicht von ihm betrogen. Ergreife dir nicht Autorität und werde nicht groß. Wenn du groß sein willst, dann bist du in seine Falle gefallen. Du bist stolz und möchtest die Macht und die Autorität an dich reißen. Das ist das Problem Satans, das größte Problem des Teufels. Seid nicht so. Deswegen, in dieser Welt müssen wir sehen, warum wir denn heute da sind. Warum brauchen wir die Gemeinde und was ist überhaupt die Gemeinde heute? Warum müssen wir geistlich wachsen? Das Evangelium predigen, was bauen wir denn? Und was wollen wir denn überhaupt erreichen? Darum lehrte der Herr seine Jünger, so zu beten, Vater, dein Reich komme. Aber viele Brüder und Schwestern haben diese Vorstellung nicht. Wir haben nur Versammlungen und geben Botschaften und hören ihnen zu. Und wir tun manche Werke, bisschen arbeiten hier und dort. Wir halten ein paar Konferenzen, aber Satan hat vor unseren Konferenzen keine Angst. Ich war in vielen Konferenzen während meines ganzen Lebens. Am Ende ist was passiert. Satan hat davor keine Angst. Aber Satan hat Angst davor, dass wir gegen ihn kämpfen. Wir sagen, wir wollen die Gemeinde bauen. Epheserbrief zeigt die Gemeinde, die Gemeinde, die Gemeinde. Was sagt denn Epheserbrief Kapitel 6? Was steht dort? Was steht denn dort? Ja? Wir müssen die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, um zu kämpfen. Um gegen die Mächte und Gewalten in den Himmeln zu kämpfen. Wir müssen ihn besiegen. Wenn wir diese Vorstellung nicht haben, willst du dann die Brüder besiegen? Die Gemeinde Wenn die Gemeinde wächst, dann ist es eine große Bedrohung für Satan, weil wir in diesem Krieg mit ihm stehen. Heute ist die ganze Welt in die Hand des Bösen gefallen. Und es gibt so viele Christen heute. Haben wir jemals daran gedacht, dass wir die Autorität und Macht aus Satans Hand zurückholen sollen? Darum ist am Ende von Offenbarung geschrieben, dass die Reiche dieser Welt die zu den Reichen unseres Gottes und Christus geworden sind. Das ist, was wir heute sehen müssen. Darum steht in Hebräer 1 und 2, darum bringt uns Hebräer 1 und 2 zu dem wichtigsten Ziel. Wenn wir heute das Evangelium predigen, dann reden wir nur über Rettung, Errettung, die Vergebung unserer Sünden, wir werden von neuem geboren, wir kommen zu der Versammlung und das ist schon alles. Wir haben nicht das Empfinden des Reiches in uns. Es ist nicht da. Darum reden wir auch gar nicht über das Reich. Richtig? Oder kaum. Kaum. Weil wir nicht diese Vorstellung haben. Vielleicht haben wir ein paar Lehren und Doktrinen über das Reich, aber keiner teilt das darüber mit. Du zeigst nicht den Geschwistern, dass Gott uns mit so einer hohen Berufung berufen hat. Deswegen ist und das Ziel unseres Dienstes heute nicht so. Wir haben nicht dieses Ziel in unserem Dienst. Deswegen ist unser Dienst nicht zufriedenstellend. Wir sind sehr leichtfertig. Ja, wir können nur dies machen, du kannst das machen. Selbst wenn es ungerecht ist, ist es okay, das macht gar nichts. Wenn wir alle so sind, denkst du, dass das Reich herabkommen wird? Es gibt keinen Weg. Darum steht hier geschrieben, in Kapitel 1, Vers 8, von dem Sohn aber ist geschrieben, weil der einzig geborene Sohn Gottes nicht nur der Sohn ist, sondern Gott will, dass er König ist. Darum steht hier geschrieben, dein Thron, o Gott, besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lob den Herrn. Sein Thron besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Geradheit ist deines Reiches Zepter. Ja, Zepter. Das Zepter ist gerecht. Das ist Gottes Reich. Und die Gemeinde heute sollte sein Reich sein. Sind wir gerecht oder sind wir krumm? Wir sind nicht gerade und wir sind nicht aufrichtig. Wir sind ungerecht. Wir sind leichtfertig und wir tun die Dinge auch leichtfertig. Und wir bringen alles durcheinander und alles ist erlaubt. Und wir tun es, wie wir selber wollen. Wir wollen Autorität haben und suchen eine Position und wir kämpfen so viele verschiedene Dinge. Ist denn das Gottes Reich? Sagt es mir bitte. Was für eine Gemeinde wollen wir denn haben? Ist es eine leichtfertige, die irgendwie nach meinem Willen oder nach deinem Willen gebaut wird? Oder suchen wir alle seinen Willen? Es steht hier auch geschrieben, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Es geht um gesetzlosig sein. Chinesisch sagt, sie hassen Sinn. Und was ist mit Ungerechtigkeit? Alle hassen die Sünde, aber was ist mit Ungerechtigkeit? Im Griechischen. Im Griechischen ist die Bedeutung des Wortes Gesetzlosigkeit. Wessen Gesetz? Wessen Gerechtigkeit ist es? Es ist nicht unsere eigene, es ist seine. Deine Gerechtigkeit entspricht nicht dem Standard. Unsere Gerechtigkeit entspricht nicht dem Standard, weil wir gefallene Menschen sind. Denkt nicht, ihr seid so richtig. Die Menschen an sich sind schon falsch. Selbst wenn du das Richtige tust, dann bist du immer noch falsch. Selbst was das Richtige redest, dann bist du immer noch falsch. Hier steht, er liebt Gerechtigkeit. Hassen wir Gesetzlosigkeit? Hassen wir Gesetzlosigkeit? Oft tun wir Dinge, die nicht nach dem Gesetz sind. Gottes Reich ist nicht so. Wir sollten in uns ein Empfinden dafür haben. Und am Ende, steht, meine Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst hat, darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit dem Öl der Freude weit über deine Gefährten. Wir wollen ja alle gesalbt sein. Wir sagen alle, Herr, salbe mich, Herr, dein Geist, fülle mich. Aber wie es muss unsere Verfassung sein? Wir müssen Gerechtigkeit lieben und Gesetzlosigkeit hassen. Das steht hier geschrieben. Wenn ich leichtfertig bin und mich gar nicht darum kümmere, was gerecht ist und was ungerecht ist, kein Wunder, erfahren wir die Salbung so wenig, weil unser Herz nicht aufrichtig ist. Und unsere Gedanken sind auch krumm und nicht aufrichtig. Wir sind selbstbezogen, selbstsüchtig. Wenn es so ist, dann ist das nicht Gottes Reich. Das ist nicht Gottes Reich. Darum müssen wir wissen, was Gottes Reich wirklich ist. Weil Gott hat die Menschen erschaffen. Damit die Menschen sein Reich ererben. Dass der Mensch auf dem Thron sitzen kann und ein Mitkönig mit Christus sein kann. Aber wenn du heute ungerecht bist, wie kannst du König sein? Wenn du nicht den Regeln folgst, wie willst du ein König sein? Du wirst andere betrügen. Wenn du andere betrügst, wie willst du König sein? Und du bist wischiwaschi und es ist dir egal, was recht ist und was nicht. Du sagst, dieses geht und das geht auch. Du bist leichtfertig in deiner Rede und du hörst auch genauso leichtfertig. Für dich geht alles. Für dich ist alles möglich. Was für ein Königreich ist denn das? Oh Herr. Darum, Geschwister, müssen wir das ernsthaft betrachten, weil es viel mit unserem Dienst für den Herrn zu tun hat. Es ist miteinander verwandt. Du musst eine aufrichtige und gerechte Person sein. Yes ist yes, ja ist ja und nein ist nein. Nicht jein. Keine halbe Sache. Wenn es recht ist, es ist recht. Wenn es falsch ist, ist es falsch. Es kann nicht halb richtig und halb falsch sein. Das ist schon falsch an sich. Es steht darum hier geschrieben, dass die zukünftige Welt nicht Engel untertan gemacht wird. Sondern es sagt weiter, es wurde irgendwo gesagt. Es steht hier nicht der Name, lob den Herrn. Und nicht Vorname, nicht Nachname, wer es geschrieben hat. Menschen sind nicht wichtig. Schaut nicht so viel auf den Menschen. Kümmert euch nicht so viel um Menschen. Wer hat es geschrieben? Wer hat es gesagt? Was ist, wenn es eine Person gesagt hat, die du nicht magst, dann wirst du es nicht annehmen, dann wirst du sagen, vergiss es, ich höre dir nicht zu. Was ist, wenn Gott durch Bruder Leidehoff spricht und du nicht auf ihn hörst? Darum solltest du nicht auf Menschen schauen. Denke nicht, alle Psalmen wurden von David geschrieben. Es gab viele Bücher, die nicht einmal von einem Menschen geschrieben wurden. Hier will er uns helfen, egal wer es gesagt hat, egal wer von Gott benutzt wurde, um zu sprechen, solange Gott spricht, ist doch okay. Aber Menschenworte zählen nicht. Es zählt nur, was Gott redet. Darum sagt es hier, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder der Menschensohn, dass du ihn besuchst? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, weil es das Fleisch ist. Du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Aber du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihn über die Werke deiner Hände gesetzt. Und alles hast du unter seine Füße getan. Das ist die zukünftige Welt. Willst du das? Machst du das? Oder willst du es nicht? Wenn du sie nicht willst, dann gib mir bitte deinen Anteil. Warum willst du das denn nicht haben? Hast du jemals darüber nachgedacht? Oder interessiert es dich überhaupt nicht? Aber wenn es dich interessiert, dann musst du den Herrn in der rechten Weise heute schon, musst du ihm schon nachjagen. Du musst Gottes Gerechtigkeit suchen. Du musst lernen, Gott, dem Wort des Herrn zu gehorchen, ihm zu hören und ihm zu gehorchen, so wie der Herr Jesus auf dieser Erde es getan hatte. Er musste auch vollendet werden. Denke nicht, ah, er ist Jesus, er hat gar keine Probleme. Nein, das stimmt nicht. Er wurde Fleisch. Und er ist so wie du und ich gewesen. Der einzige Unterschied war, dass er ohne Sünde war. Aber trotzdem musste seine Menschlichkeit perfektioniert werden. Sag mir bitte, brauchen wir das nicht? Kann ich, so wie ich gerade bin, zum Thron auffahren, so wie ich heute bin? Wenn Bruder Lin dir heute sagt, komm hoch zum Thron, ich glaube nicht, dass du es wagen würdest. Lieber würdest du sterben, weil wir noch nicht vollendet sind. Das müssen wir alle sehen. Darum sagt es hier, alles hast du unter seine Füße getan. Denn indem er ihm alles untertan machte, hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Es ist noch nicht alles fertig heute. Wenn du heute willst, dass die ganze Stadt dir untertan ist, oh, das hört sich gut an, aber würdest du es wagen? Könntest du diese Verantwortung bereits tragen? Nein, noch nicht. Denke nicht. Okay, ich kann es heute noch nicht schaffen, aber wir lehnen uns einfach zurück und warten und dann werden wir mit ihm regieren. Nein, wir müssen heute lernen und gut mit ihm zusammenarbeiten. Darum müssen wir Jesus sehen, nicht auf uns selbst schauen. Wenn wir zu viel auf uns selbst schauen, das ist nicht sehr gut. Das ist nicht so gut. Wenn du zu viel auf dich selbst schaust, wirst du vielleicht stolz. Und wenn du nicht stolz wirst, dann wirst du verzweifeln. Weil wir voller verschiedenartiger Probleme sind. Wir haben immer noch unser Fleisch. Denk nicht, du hast nicht mehr dein Fleisch. Wenn wir das nicht lernen, dann wird es nicht funktionieren. Aber wir sehen, dass Jesus ein wenig unter die Engel erniedrigt wurde, um seines Todes Leidens willen. Bist du willig zu leiden? Wer unter euch will leiden? Willst du leiden bis zum Tod? Nein. Ich will das auch nicht. Aber wenn wir nicht sterben wollen, wie wollen wir Herrlichkeit und Ehre erlangen? Wie wollen wir die Krone erlangen? Denk mal drüber nach. Wie hat der Herr Jesus diese Krone der Herrlichkeit und Ehre erlangt? Er war gehorsam bis zu dem Tod am Kreuz. Selbst er musste diesen Weg durchgehen. Und wie sollen wir unser Ziel erlangen? Darum muss der Herr barmherzig sein mit uns. Lasst uns nochmal Vers 10 anschauen. Kapitel 2, Vers 10. Denn es geziemte dem, um des Willen alle Dinge sind und durch den sie alle sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Herzog ihrer Errettung durch Leiden vollendete. Das war Vers 10. Dieses Wort vollendet durch Leiden. Machst du, dass andere leiden oder leidest du? Gibst du anderen Leiden oder leidest du selbst? Wenn wir heute keine Leiden haben, gibt es keine Möglichkeit, vollendet zu werden. Hier steht geschrieben, er wurde zum Herzog, zu unserem Herzog, zum Herzog unserer Errettung. Was tut der Herzog? Was ist sein Auftrag? Ist er einfach nur der Boss? Einfach nur der Chef? Was macht der Herzog? Wozu ist er da? Er ist für den Kampf da. Für den Kampf. Wenn wir nicht im Kampf stehen, dann brauchen wir keinen Herzog. Heute ist er der Herzog der Errettung. Und was sind wir? Wir sind seine Armee. Wenn wir in die Herrlichkeit wollen, und das ohne zu kämpfen. Wie wollt ihr denn da reinkommen? Sagt es mir bitte. Denkt nicht, dass der Teufel, Satan, so nett zu euch sein wird und euch einfach so eintreten lassen wird. Ja, da will einer in die Herrlichkeit. Herzlich willkommen. Wenn wir in die Herrlichkeit wollen, ohne zu kämpfen, wie wollen wir da hineinkommen? Sag mir bitte, als Jesus auf dieser Erde war, ging alles glatt bis den ganzen Weg bis in die Herrlichkeit? Wenn es nicht so ist, wie sollen denn wir in die Herrlichkeit gelangen? Warum ist er der Herzog der Rettung genannt? Ohne Kämpfen brauchen wir überhaupt einen Herzog? Das Ziel ist, in die Herrlichkeit zu gelangen, nicht nur gerettet zu werden. Oh, meine Sünden sind mir vergeben, ich bin gut, alles okay, da ist keine Herrlichkeit. Da gibt es zwar keine Sünde mehr, aber es gibt auch keine Herrlichkeit. Na, der Herr hat mir vergeben, aber was noch? Es gibt keine Herrlichkeit. Du hast einen Herzog dafür, dass er dich durch den Kampf und durch die Leiden führt, bis hin zur Herrlichkeit. Wenn du nicht eifrig bist und willig zu kämpfen und dein Fleisch und diese Welt zu überwinden und auch die Religion und dich selbst zu überwinden, denkst du, du kannst einfach in die Herrlichkeit kommen? Darum ist unser Herr heute unser Herzog. Und dann ist er nicht nur unser Herzog, er ist auch unser großer hoher Priester. Amen. Lob den Herrn. Da, Vers 14 bis zum Ende von Kapitel 2 sagt er uns, wir lesen einfach. Wir lesen es einfach mal durch, weil wir nachher noch Gemeinschaft drüber haben werden. Ja, Vers 14. Weil die Kinder an Blut und Fleisch Anteil bekommen haben, ist auch er in gleicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch seinen Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und die befreite, die durch Furcht vor dem Tod ihr Leben lang in Sklaverei gehalten wurde. Kapitel 2, Vers 14 und 15 war es. Lob den Herrn, das müsst ihr glauben. Es ist sehr bedeutsam, dass er Mensch geworden ist und durch alle verschiedenen Leiden hindurchgegangen ist. Er ist gekommen, um dieses Menschsein anzuziehen. Ja, er spricht von der Nachkommenschaft Abrahams in Vers 16. Vers 17, daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, das ist sehr wichtig, dass er, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott, ja, in den Dingen Gott betreffen. Nicht in irgendetwas, sondern in den Dingen, die Gott betreffen. Damit er ein treuer, hoher Priester wird. Ein Barmherziger, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Hier ist das Opfer, das Sündopfer. Denn worin er selber gelitten hat, und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Wenn wir, die wir dienen, nicht selbst auch diese Lektion lernen, dann gibt es auch keinen Weg für andere. So wie der Herr Jesus selber Mensch geworden ist, durch all verschiedene Leiden durchgegangen ist und Versuchungen siegreich und ohne Sünde durchgegangen ist. Nur auf diese Weise ist er qualifiziert worden, um uns zu helfen. Besonders in den Dingen, die Gott betreffen. Nicht nur, um uns individuell zu helfen, persönlich, weil das Ziel ist es, Gottes Willen zu erfüllen. Nicht nur, um mich in meinen Schwierigkeiten zu erretten. Herr, hilf mir, rette mich, ich habe dieses Problem, komm, hilf mir. So ist es nicht. Natürlich wird er dir helfen. Aber besonders in den Dingen, die Gott betreffen. Alles, was Gott tut, hat ein Ziel. Darum, um heute das Reich zu erlangen, brauchen wir einen Herzog, der uns in den Kampf anleitet. Wir brauchen auch einen großen hohen Priester, der uns hilft. und viele verschiedene Arten von Situationen, die uns helfen werden, Gottes Ziel zu erlangen. Darum, wenn wir Gott heute dienen, brauchen wir dieses herrliche Ziel vor Augen. Das ist Gottes Bestimmung für uns. Wenn wir dienen und die Gemeinde heute bauen, ohne dieses Ziel, was machen wir denn hier noch? Nur ein paar Versammlungen haben, ein paar Lieder singen, ein bisschen beten, ein bisschen Evangelium predigen. Ist das denn alles? Seid nicht so. Wir brauchen dieses herrliche Ziel vor unseren Augen. Amen. Lob, dank dem Herrn. Amen.